SR3 Saarlandwelle. Guten Abend. Aus dem Leben.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SR3 aus dem Leben. Mein Name ist Uwe Jäger und ich unterhalte mich hier jede Woche mit meinen Gästen über spannende Dinge aus dem Leben. Heute mit Christina Berndt. Sie ist Wissenschaftsjournalistin und Bestsellerautorin. In ihrem Buch Klimaresilienz gibt sie Tipps, was wir machen können, damit die Klimakrise uns nicht krank macht. Und genau diese Tipps und Strategien gegen Hitzestress, Extremwetter und neue Krankheiten teilt sie heute mit uns bei SR3 aus dem Leben, worüber ich mich sehr freue. Hallo Frau Berndt, schön, dass Sie mein Gast sind.
Ja, hallo.
Wann haben Sie zuletzt persönlich unter den Folgen des Klimawandels ein bisschen gestöhnt und wann haben die Ihnen zu schaffen gemacht?
Ja, mir macht schon die Hitze zu schaffen. Ich bin ja so ein Deichkind aus Ostfriesland und ich habe das eher lieber ein bisschen kühler. Also mir geht schon so, dass mir die Hitze wirklich nicht gut tut und ich das einfach auch spüre.
Ja, wie viele gerade in der letzten Zeit, die unter der Hitze gestöhnt haben. Können Sie sich da noch so richtig über viel Sonnenschein und so richtig heiße Tage freuen?
Ja, ja, schon auch. Also so richtig heiße Tage mag ich halt nicht, aber schönes Wetter versuche ich trotzdem zu genießen. Es ist natürlich schon so, dass man da immer im Hinterkopf hat, oh je, ja, das ist jetzt wieder doch ein Zeichen für den Klimawandel, der im vollen Gange ist und dass man sich dann gar nicht mehr dran freuen kann, das ist natürlich auch nicht gut. Insofern versuche ich schon da so ein bisschen auch zu denken, Mensch, jetzt genieße ich auch mal den Sommer.
Da hat sich auch ein bisschen was verändert. Also man hat das Gefühl, dass diese immer öfter heißeren Tage den Leuten auch wirklich Sorgen bereiten.
Ja, auf jeden Fall nicht. Es ist ja auch klar, wir haben den menschengemachten Klimawandel, wir haben solche Extremhitzetage, also von denen spricht man ab 30 Grad. Die haben wir immer häufiger. Wir haben inzwischen dreimal so viele davon wie vor ein paar Jahren. Und von daher ja, ganz klar, man muss sich auch Sorgen machen, denn wenn wir nichts tun gegen die Erderwärmung, wird es immer schlimmer und irgendwann kann man hier nicht mehr so gut leben.
Das zeigen Sie ja auch in Ihrem Buch, dass der Klimawandel uns in vielerlei Hinsicht zusetzt. Dann lassen Sie uns doch mal ganz konkret gucken, was für Auswirkungen hat der Klimawandel auf unser Leben und vor allen Dingen auch auf unsere Gesundheit?
Das allererste, was einem ja immer einfällt, ist natürlich die Hitze. Und da muss man schon ganz klar sehen, es gibt jedes Jahr tausende Todesfälle, gerade an solchen Hitzetagen. Und es betrifft natürlich vornehmlich die älteren Menschen und die Schwachen, die vorerkranken. Das ist schon klar, aber nicht nur. Ja, die Hitze hat viel mehr Auswirkungen, über die wir nachdenken sollten. Zum Beispiel betrifft sie auch Schwangere. Es gibt sehr viel mehr Frühgeburten an solchen Hitzetagen. Wir müssen aber auch ein bisschen besser drüber nachdenken. Wollen wir wirklich noch Bundesjugendspiele mitten im Sommer machen, wenn unsere Kinder in der Hitze da stöhnen? Stellen wir uns aufs Dach und arbeiten noch auf der Straße als Bauarbeiter an solchen Tagen. Wir brauchen, glaube ich, insgesamt wirklich ein neues Denken. Denn dass Hitze einfach nur toll und schön war, wie in meiner Jugend, ja, vor 40 Jahren, das ist halt nicht mehr so.
Wir haben uns da noch nicht so richtig angepasst, so wie Sie sagen. Ne? Unser Arbeitsrhythmus, Schulrhythmus geht einfach so weiter wie bisher, obwohl ja die Temperaturen sich teilweise stark verändert haben.
Ja, und das wäre das Wichtigste, dass es in unserem Kopf was passiert, dass wir wirklich merken, diese Welt verändert sich. Wir sollten uns auch ein Stück weit verändern. Und das heißt ja jetzt nicht, dass wir alles in die Tonne kloppen und alles neu entwickeln müssen, aber ein bisschen schlau anpassen und eben nicht mehr in dieser Hitze joggen gehen, sich bewusst werden, dass wir auch mehr UV-Strahlung haben als sonst, weil wir weniger Bewölkung haben durch diese Klimaveränderung. Und es ist einfach ein erhöhtes Risiko auch zum Beispiel für Hautkrebs.
Wie könnte das denn aussehen, dieses Anpassen? Sie haben schon gesagt, nicht mehr klar in der Hitze joggen gehen, aber wenn wir zum Beispiel auf unsere Arbeitswelt schauen auch.
Ja, genau, dass man da vielleicht doch manchmal über eine Siesta nachdenkt, sich jedenfalls nicht so auspowert und je nachdem auch, was man für einen Job hat, sich aus der Mittagshitze nehmen. Ne? Hab gerade schon die Dachdecker und die Bauarbeiter erwähnt. Für die kann das wirklich gefährlich werden, auch wenn die noch so jung und fit und stark sind. Dann sind große Hitzewellen, wie sie ja schon hatten diesen Sommer und wie sie jetzt auch wieder kommen, dann sind solche großen Hitzewellen einfach ein Problem. Also daran anpassen, nicht in der größten Hitze losgehen. Immer ein bisschen im Blick haben, wie ist heute die UV-Strahlung. Junge Mädchen machen das schon ganz oft, weil die auch wissen, das ist für ihre Haut gar nicht gut. Wenn sie schön altern wollen, dann sollten sie UV-Schutz nehmen bei gewissen UV-Leveln. Das kann man ja heute alles schon in der Wetter-App sehen oder auch bei Apps beim Uber, dass man schaut, wie sind die Ozonwerte. Und was ganz wichtig ist und worüber wir tatsächlich allzu wenig nachdenken, sind Medikamente.
Also da hat die Hitze auch Auswirkungen, oder?
Ja, in jedem Fall. Wir wissen eigentlich alle, da steht immer irgendwo so im Kleingedruckten drauf, bitte bei Raumtemperatur lagern. Aber Raumtemperatur heißt halt maximal 25 Grad und das hat man ja häufig bei solchen Hitzeperioden lässig in seiner Wohnung. Ne? Und dann können einfach Medikamente Schaden nehmen, zum Beispiel Hormone, Schilddrüsenhormone, Antibabypille. Die wirkt dann eventuell nicht mehr, wenn die zu heiß gelagert wurde. Und andere Medikamente verstärken auch ihre Funktion, dadurch, dass sich eben auch unser Körper in der Hitze verändert. Man muss mit Herzmedikamenten, mit entwässernden Medikamenten mehr aufpassen.
Was mache ich da am besten? Also zum Beispiel, ich wohne auch im Altbau. Bei mir war es letzte Woche auch 27 Grad in der Wohnung und man kriegt es dann einfach nicht gekühlt, gerade wenn man mitten in der Stadt lebt und außenrum alles richtig aufgeheizt ist.
Nee, genau, das kriegt man nicht hin. Ne? Auch ein Ventilator, der wirbelt ja die Luft rum zum Beispiel, da fühlt man sich vielleicht wohler damit, aber es senkt natürlich nicht in dem Sinne die Raumtemperatur. Man kann schon natürlich ein bisschen überlegen vielleicht, in welchem Raum ist es nicht ganz so heiß. Es gibt ja doch immer Räume mit weniger Fenstern oder die nach Norden ausgerichtet sind, wo man vielleicht ein bisschen eine andere Temperatur oder innen liegend im Badezimmer oder so etwas, eventuell auch in den Keller, aber zu kalt darf man Medikamente nicht lagern, also nicht einfach in den Kühlschrank stecken und man sollte wirklich im Einzelfall mit seinem Arzt, seiner Ärztin oder mal in der Apotheke nachfragen.
Lassen Sie uns noch mal bei dem Thema Hitze bleiben. Vor allen Dingen die Städte heizen sich ja dann stark auf, wenn so richtige Hitzewellen wie kürzlich noch mal sind. Auch die Zahl der tropischen Nächte, also der Nächte, in denen die Temperaturen nicht unter 20 Grad fällt, häufen sich. Ab wann wird Hitze gefährlich?
So richtig gefährlich wird es zweifelsohne, wenn unser Körper 42 Grad hat. Ja, das wissen wir auch vom Fieber, dass wir wissen, oha, also ab 40 muss man wirklich aufpassen. Aber ab 42 passiert halt das mit unserem Körper, was passiert, wenn man ein Ei in die Pfanne schlägt. Ja, da wird das Spiegelei, das Eiweiß stockt und wird eben so schön weiß. Vorher war es glibberig. Das ist die Hitze, die das mit den Proteinen macht. Und unsere Proteine in unserem Körper sind genauso empfindlich. Also ab 42 Grad gehen die kaputt. Nun geht's darum, 42 Grad nicht Außentemperatur, sondern in unserem Körper. Man muss jetzt auch nicht in Panik verfallen. Aber es zeigt schon, da wird es wirklich irgendwann tödlich. Und bis dahin sollte man auf sich aufpassen und Schatten suchen, genug trinken, ja, einfach eine Abkühlung suchen. Vielleicht auch beim Sitzen am Schreibtisch in einer warmen Wohnung die Füße in eine Schüssel Wasser stellen. Also sich so ein bisschen runterkühlen. Denn Hitze ist nicht gut. Also weder für unseren Körper noch für unsere Psyche.
Sie sprechen die Psyche an. Bei einigen schlägt die Hitze auch, oder bei uns allen, auf das Gehirn. Wie wirkt sich die Hitze auf die Stimmung aus?
Ja, nicht gut. Ja, es heißt immer so schön sonniges Gemüt, aber ehrlich gesagt, wenn wir mal mit offenen Augen und Ohren bei Sommertagen durch den Straßenverkehr ziehen, dann merken wir schon, dass die Leute eher aggressiv sind. Also grundsätzlich wirkt sich Hitze tatsächlich eben aktivitätssteigernd im Sinne von negativ und aggressionsfördernd auf uns aus. Und es ist überhaupt einfach eine Riesenbelastung für unser Gehirn. Ne? Die Stimmungen entstehen ja im Gehirn und dass wir da so aggressiv werden, ist ein Zeichen dafür, dass unser Gehirn eben leidet unter dem Stress. Das heißt aber auch psychische Erkrankungen, die ja auch im Gehirn entstehen, die nehmen auch zu. Man weiß, dass psychiatrische Notaufnahmen in Hitzewellen oft überlastet sind, dass Menschen mehr depressive Symptome, mehr Angststörungen bekommen, dass wir uns auch schlechter konzentrieren können. Wir können nicht gut lernen. Da gibt es ganz tolle Studien, die das zeigen, wie gut Menschen in Tests abschneiden, je nachdem, wie heiß der Raum ist, in dem sie arbeiten. Also ja, unser Gehirn gehört schon zu den Organen, die wir nochmal besonders schützen sollen.
Und Sie beschreiben ja auch in Ihrem Buch Strategien, die uns dabei helfen können, dass wir das eben besser körperlich, aber auch psychisch wegstecken, solche Veränderungen des Klimas, wie zum Beispiel der Hitze. Wenn wir bei der Hitze nochmal bleiben, was müssen wir da noch im Umgang lernen oder vielleicht Können wir auch von anderen Ländern lernen, die da schon mehr Erfahrungen haben, wie Spanien oder Italien?
Ja, klar, die kennen das ja schon lange und die haben eben nicht umsonst ihre Siestas zum Beispiel. Also das ist sicher was, was wir uns da abgucken können, dass man sich auch einfach nicht zu viel abverlangt. Nicht? Wie schütze ich meine Gesundheit? Es ist ja doch immer so auch ein Hinfühlen, dass man in sich hineinhorcht und merkt, puh, das verlangt mir jetzt ganz schön viel ab. Und natürlich kann man auch mal sich was abverlangen, aber wenn es zu viel wird, wird es eben gefährlich. Und darum, ja, lassen Sie uns mehr hinfühlen, was uns noch gut tut, wann wir eine Pause brauchen und wann wir in den Schatten gehen sollten. Und gerade das Gehirn kann man natürlich auch schützen, indem man eben Mützen aufsetzt, ja, eine Baseballkappe aufsetzt, diesen Kopf schützt vor dieser Hitze. Und wir sollten auch viel mehr auf andere Menschen aufpassen, wenn wir sehen, da ist eine ältere Dame mit einem hochroten Kopf oder Menschen sind verwirrt in der Hitze. Wir wissen schon gar nicht mehr, wo sie sind, wer sie sind, fangen an zu schwitzen oder ja, deutliche Symptome der Schwäche zu zeigen, dass wir uns auch umeinander kümmern.
Weil Sie gerade das Schwitzen ansprechen. Sie schreiben auch, man kann üben, besser zu schwitzen.
Ja.
Wie funktioniert das?
Ja, genau. Wir sind nämlich oft gar nicht so gute Schwitzer mehr sozusagen. Eigentlich ist der Mensch super angepasst an Hitze von seiner Natur her. Wir haben ja über den ganzen Körper verteilt wirklich zig Millionen Schweißdrüsen, die uns eben helfen, Schweiß zu produzieren. Und das Gute am Schweiß ist ja, der verdunstet dann in der Hitze und dadurch entsteht so eine Verdunstungskälte, die uns dann abkühlt. Das ist der Trick dabei. Aber wenn wir nicht genug schwitzen, dann funktioniert das nicht. Nicht genug schwitzen tun wir entweder, wenn wir zu wenig getrunken haben, dann kann das wirklich kritisch werden, aber auch, weil wir vielleicht zu wenig Sport machen. Also wenn man nie schwitzt, werden diese Schweißdrüsen auch lahm. Und insofern kann man das üben. Tatsächlich ist auch eine Sauna ein guter Ersatz, wenn man nicht so viel Lust auf schweißtreibenden Sport hat. Aber es wäre ganz gut, seine Schweißdrüsen zu trainieren, damit die im Sommer auch Leistung bringen.
Also wenn es nicht so heiß ist, ordentlich schwitzen, damit wir besser schwitzen können, wenn es dann wirklich heiß
ist. Genau.
Allergiker spüren den Klimawandel schon ja ein bisschen länger bereits an ihren zunehmenden Beschwerden. Und selbst Menschen, die bisher keine Beschwerden hatten, erkranken teilweise auch noch im hohen Lebensalter an Allergien. Was sind die Gründe dafür?
Ja, das ist wirklich verrückt, dass Menschen nicht plötzlich mit 50, 60 noch eine Allergie entwickeln und sich wundern. Ja, die Gründe dafür sind vielfältig. Das ist der Klimawandel, der schlägt da wirklich auf allen Ebenen zu beim Thema Allergie. Das eine ist natürlich, dass wir wärmere Winter haben. Das heißt, also die ersten Frühblüher für den Heuschnupfen, die kommen schon im Januar und im November, Dezember blüht noch das letzte, sodass wir quasi das ganze Jahr irgendwelche Pollen haben, die uns reizen können. Dann werden die Pollen auch noch mehr, weil die Pflanzen ja in der Hitze logischerweise mehr Pollen machen, aber auch durch den Stress, den sie erleben. Also die Pflanzen haben ja auch Stress durch die Hitze, die haben Stress durch die Trockenheit und das, was die machen, ist jetzt noch viele Kinder kriegen sozusagen, viele Pollen machen, damit sie überleben. Und dann werden die Pollen noch zusammen mit der Luftverschmutzung aggressiver. Also es sind so wirklich viele Ebenen, warum wir so viel mehr Allergien bekommen. Und eben auch noch Menschen in höherem Lebensalter.
Das sieht man dann eben auch an den Zahlen, die Sie da auch aufführen in Ihrem Buch, die mich wirklich erstaunt haben, dass selbst bei den 70- bis 74-Jährigen die Zahl der Menschen, die auf einmal mit Allergien zu kämpfen haben, sich verdoppelt haben oder bei 50 bis 59 wuchs die Zahl um ein Drittel. Das ist ja verrückt. Wie kann man damit umgehen? Wie kann man sich davor auch schützen?
Man kann was tun. Also das eine ist natürlich, dass man möglichst schon mit den Babys anfängt, dass Eltern darauf achten, dass sie Kinder gut vorbereiten auf diese so allergische Welt sozusagen. Und das muss man aber ein bisschen unterschiedlich machen. Also bei Tierhaaren ist es so, dass das Zusammenleben mit Tieren hilft. Man weiß das auch von Bauernhof Kindern, dass das vor Allergien schützt. Bei Nahrungsmitteln ist es auch so, also möglichst früh ganz verschiedene Nahrungsmittel geben, damit Kinder die Vielfalt kennenlernen. Früher hat man immer gesagt, ewige Wochen lang oder immer nur eine Woche ein Nahrungsmittel oder die Mutter sollte in der Schwangerschaft möglichst wenig diverse Dinge essen. Das sieht man heute ganz anders. Also möglichst viel kennenlernen vom Leben, dann flippt das Immunsystem auch nicht so aus und entwickelt nicht so leicht eine Allergie. Bei Blütenpollen muss man es so ein bisschen anders sehen. Einerseits ist es wichtig, den Kontakt zur Natur zu haben, aber man sollte jetzt auch nicht ein kleines Baby in so ein Blütenmeer tauchen, sozusagen, ja, wo es nur so staubt vor Pollen. Mhm. Das scheint dann wieder nicht so gut zu sein. Also da ist die Antwort so ein bisschen vielschichtig. Für uns Erwachsene gilt Folgendes. Da hat der Darm eine große Rolle für unser Immunsystem. Also man sagt sogar, der Darm hat so ein eigenes Immunsystem. Und wenn es unserem Darm nicht so gut geht, dann ist unser Immunsystem nicht so reguliert. Also ein wichtiger Schritt wäre zum Beispiel, wirklich für seine Darmgesundheit zu sorgen, viele Ballaststoffe zu sich zu nehmen, aber auch lebende Lebensmittel, wie das so schön heißt, Joghurt oder Sauerkraut oder Kimchi, wo eben so Bakterien drin sind, um diesem Darm möglichst was Gutes zu tun, damit er wiederum unser Immunsystem stählen kann.
Dass wir dann eben ja mit den Pollen so nicht zu kämpfen haben. Aber das ist ja eigentlich was man ganz gut umsetzen kann. Vor allen Dingen, es kann ja auch lecker sein.
Genau, ja.
Eine andere Auswirkung des Klimawandels ist aber auch das Artensterben. Da würden jetzt wahrscheinlich viele sagen und auch denken, was hat das denn mit mir zu tun? Und vor allen Dingen, hat es doch wenig Auswirkungen auf mich, was ein Fehler ist, was ich von Ihnen gelernt habe. Wie beeinflusst das Artensterben nicht nur die Umwelt, sondern auch ja unsere Gesundheit?
Ja, eigentlich gilt die einfache Regel. Ja, man kann eigentlich als Mensch auch nur gesund leben in einer gesunden Umwelt. Also so kann man es vielleicht schon mal so ganz einfach verstehen. Ist ja eigentlich logisch, wenn die Umwelt krank ist, wird es uns auch nicht so gut gehen. Man kann das aber auch sehr genau erklären. Also es gibt ein ganz faszinierendes Beispiel, zum Beispiel aus Mittelamerika. Da sind durch die Einfuhr von bestimmten Amphibien vor einigen Jahren gab es ein riesen Amphibiensterben. Ganz viele Frösche und Salamander sind dort gestorben, weil ein Pilz dort um sich griff, der die Frösche dort erst krank machte und sie dann umbrachte. Mhm. Und in der Folge starben dann Menschen, und zwar an Malaria, weil natürlich die Frösche die Mücken fressen, die Mücken wieder übertragen Malaria. Also da sieht man auch schon, wenn wir in die Artenvielfalt eingreifen, dann kann es am Ende uns treffen. Und es ist aber auch noch viel vielfältiger, weil es letztlich so ist, wenn Arten sterben, sterben leider oft die, die uns gut tun. Mhm. Und die aggressiven sozusagen, die bösen Arten, die uns nicht so gut tun, die haben es halt auch oft leichter, trotz Umweltproblemen zu überleben.
Zum Beispiel hat der Rückgang der Artenvielfalt auch Auswirkungen auf Krebsmedikamente, was ja die wenigsten auch auf dem Schirm haben.
Zahlreiche Krebsmedikamente kommen tatsächlich aus der Natur, ja. Insofern kann die Natur uns da ein großes Vorbild sein. Und wenn wir diesen Schatz mit all diesen Möglichkeiten, auch uns gesund zu erhalten, vor die Hunde gehen lassen, dann graben wir uns da selber leider auch eine gute Basis für neue Medikamente ab. Und noch eins würde ich gern ergänzen, weil man da auch gar nicht so dran denkt. Nicht? Wir finden es oft so traurig, wenn Arten sterben. Aber es ist nicht nur traurig, es ist ein echtes Problem für uns. Jeder von uns weiß, dass inzwischen Bienen, Wildbienen, ja, bestäubende Insekten immer mehr zurückgehen. Überhaupt Insekten, ich meine, so lästig man die vielleicht manchmal auch findet, dieses Gewusel und Geschwirre. Aber sie sind wichtig und sie sorgen auch dafür, dass unsere Kulturpflanzen nun mal bestäubt werden. Wenn es immer weniger Bienen gibt, die das tun, dann werden gesunde Lebensmittel immer teurer. Ja, dann werden wir irgendwann immer mehr synthetischen Quatsch essen, weil halt echtes Korn und echte Dinge, die sind dann unbezahlbar. Und die Harvard-Wissenschaftler haben schon vor einigen Monaten ausgerechnet, dass es wahrscheinlich schon heute zu mehr als 400.000 Todesfällen weltweit kommt, weil sich Menschen wegen der erhöhten Kosten durch den Klimawandel falsch ernähren.
Und dass es nicht abwegig ist mit dem Bienensterben, sieht man ja auch in China bereits.
Ja, genau. Da gibt es ja inzwischen Menschen, die den Job der Bienen übernehmen. Da werden also wirklich Bäume per Hand bestäubt, weil es so mangelt an bestäubenden Insekten.
Der Klimawandel begünstigt auch bei uns in Europa mittlerweile die Ausbreitung tropischer Krankheiten, insbesondere auch durch die Einwanderung durch invasive Arten wie etwa der Tigermücke. Was sind die Gründe und welche Gefahren gehen zum Beispiel von einer Tigermücke aus?
Ja, dadurch, dass es bei uns immer wärmer wird, locken wir eben auch Insekten an, die sich hier früher nicht wohl gefühlt haben. Aber jetzt ist es ihnen hier warm genug und mittlerweile passiert das mit der Tigermücke, aber auch mit anderen Mücken, die dann irgendwelche neuen Erreger wie das Westnil-Virus zum Beispiel in sich tragen können und diese Krankheiten auf uns übertragen. Die Tigermücke kann ja das Dengue-Fieber übertragen. Und bislang gab es immer mal wieder so kleinere Ausbrüche. Das waren ganz früher immer Leute, die dieses Fieber mitgebracht haben aus Indien, aus Thailand, von ihren Reisen. Aber inzwischen ist es eben doch auch immer häufiger der Fall, dass die Krankheit auch bei uns übertragen wird in Europa. Also zum Beispiel gab es am Gardasee vor 2 Jahren einen einigermaßen großen Mückenalarm und auch in Paris. Je wärmer es bei uns wird, desto größer wird das Risiko, dass man sich so eine Krankheit auch mal hierzulande einfängt.
Wie kann man sich dagegen rüsten, gegen solche Krankheiten wie die von der Tigermücke oder anderen Insekten ausgehen?
Ja, man sollte durchaus aufpassen. Also um welche Mücken geht es hier? Wenn man sieht, das ist eine Tigermücke, dann ist es auch ganz gut, die den Behörden zu melden. Es gibt so den Mückenatlas, den findet man im Internet, weil tatsächlich Behörden noch versuchen, dieser Mücken Herr zu werden, dass die sich eben hier gar nicht ausbreiten. Also da gibt es jetzt noch sozusagen eine geringe Chance. Ansonsten wird auch da natürlich an Impfstoffen gearbeitet. Es gibt auch einen bei Dengue. Der sollte aber nur gegeben werden, wenn man das Fieber schon mal hatte, denn beim zweiten Mal kann es richtig gefährlich werden. Also noch ist das alles so ein bisschen im Schwange. Insgesamt gilt halt, gegen andere Arten, zum Beispiel Zecken, sollte man sich zunehmend impfen. Ja, gerade im südlicheren Deutschland, aber zunehmend auch im norddeutschen Raum, weil auch da immer mehr infizierte Tiere uns gefährlich machen können. Und zumindest gegen die eine Zeckenkrankheit, die FSME, kann man sich ja impfen lassen.
Und die breiten sich ja durch die milderen Winter auch stärker aus, dann offenbar.
Genau, das ist genau das Gleiche. Es wird hier wärmer, das mögen Insekten und manche von diesen Tieren auch, die uns krank machen.
Losgelöst von dem heißt das dann, dass wir uns früher oder später auch wieder auf eine Pandemie einstellen müssen?
Das ist gesetzt. Also, dass wieder eine Pandemie kommt, ist keine Frage. Ist so ein bisschen eher die Frage, wann ist das? Also erleben wir beide das noch? Ich würde sagen, ja. Oje. Ich denke nicht, dass das die einzige war, die jetzt Menschen mittleren Alters noch erleben werden. Das Risiko steigt auch einfach dadurch, dass wir immer mehr in den Lebensraum von Tieren eindringen, immer mehr Naturräume zerstören, immer enger zum Teil mit Wildtieren zusammenleben und die züchten auf engem Raum und so weiter. Und dadurch kann sich einfach ein Virus entwickeln, das auch den Menschen krank macht, das bisher nur Tiere krank gemacht hat. Also ja, die Gefahr ist groß.
Auf was für eine Art von Keim müssen wir uns da einstellen? Und sind wir gerade mit den Erfahrungen, die wir durch die Corona-Pandemie gemacht haben, da inzwischen besser drauf vorbereitet?
Es wird wahrscheinlich wieder ein Atemwegsvirus sein. Ja, davon ist auszugehen, weil die sich einfach ja so wahnsinnig leicht übertragen. Man muss aber auch sagen, andere Krankheiten, natürlich AIDS ist auch eine solche Pandemie, wenn man so will. Ja, das hat man vielleicht damals anders betrachtet. Der Vorteil an AIDS ist sozusagen, das überträgt sich halt nur durch Geschlechtsverkehr und durch Blut, aber eben nicht beim Atmen. Also das war von natürlich an Corona das Bedrohliche, dass man einfach durch Atmen sich anstecken konnte. Aber ja, sehr wahrscheinlich wieder ein Atemwegsvirus, kann durchaus wieder ein Coronavirus sein, kann aber auch ein Grippevirus sein. Wir wissen ja auch, dass die Grippe alle paar Jahre in schlimmerer Form um die Welt zieht. Und wenn es dann mal ein ganz aggressives Virus wieder wird, dann wird das natürlich auch schon was, wo wir besser mit umgehen müssen, als wir es bisher tun. Und ja, haben wir gelernt aus der Corona-Pandemie in jedem Fall. Es ist sicherlich noch nicht genug getan worden und jetzt wird ja auch noch mal die Enquete-Kommission im Bundestag noch mal aufarbeiten, was müsste man alles noch draus lernen. Aber grundsätzlich gibt es schon eine bessere Vorbereitung. Es gibt jetzt bessere Pandemiepläne, die nicht nur in der Schublade verstauben. Wir haben Schutzausrüstung, Masken eingelagert. Es gibt eine Impfstoffvorbereitung, auch so eine Medikamentenpipeline, wie man das nennt, dass man möglichst schnell wieder Medikamente und Impfstoffe entwickelt und auch eine Überwachung zum Beispiel von unserem Abwasser, wo man schaut, was gibt's denn da für neue Viren und Erreger, die sich da durch unsere Ausscheidungen im Abwasser wiederfinden. finden, sodass man hoffentlich möglichst schnell erkennt, wenn da was im Busch ist.
Würden Sie sagen, es bräuchte trotzdem zusätzliche politische Maßnahmen zur Pandemievorsorge?
Ja, in jedem Fall. Wir brauchen noch mehr Digitalisierung der Gesundheitsämter. Sie wissen, die Faxe waren so ein bisschen der Treppenwitz der Pandemie und da passiert immer noch nicht genug und jedes Bundesland kocht da sein eigenes Süppchen. Also da ist sicherlich noch mehr zu tun und wir müssen auch mehr noch eine bessere Kommunikationsstrategie entwickeln. Wie reden wir mit den Menschen, damit die sich nicht bevormundet fühlen und hoffentlich alle mitmachen? Und was wir sicher auch brauchen, ist ein Expertenrat. Also, dass man sich vorher überlegt, welche WissenschaftlerInnen kennen sich in welchem Feld aus? Wer sollte die Politik beraten? Und wie entscheidet die Politik dann, dass man nicht diesen Länderhickhack hat, nicht mit Ministerpräsidentenkonferenz? Wir erinnern uns alle, der eine sagt dies, der nächste sagt das. Das ist ja auch wirklich was, wo die Menschen irgendwann verzweifeln.
Vielen schlagen die Nachrichten über den Klimawandel und die Klimakrise auch zunehmend auf die Seele und das Gemüt. Von einer sogenannten Klimaangst ist die Rede. Besonders junge Menschen sind davon betroffen. Wie äußert sich diese Klimaangst und wie fühlt die sich auch an?
Ich glaube, Sorgen machen sich einfach sehr viele Menschen. Es geht mir persönlich auch so. Mich macht das auch traurig. Und ich denke auch, mein Gott, wenn hier jetzt nicht mehr passiert, wohin soll das nur alles noch führen? Aber dann gibt es auch noch schlimmere Symptome. Es gibt eben wirklich Menschen, ja, wo man sagen kann, das ist jetzt wirklich eine verfestigte Angststörung. Und das sieht man durchaus gerade auch bei den jungen Leuten, die sich so engagieren, ja, bei Fridays for Future oder sich einsetzen gegen den Klimawandel. Und die frustriert es natürlich wahnsinnig, dass die Erwachsenen da irgendwie nicht so hinhören wollen und nicht mitmachen wollen. Und ja, Angst ist eigentlich immer auch vergesellschaftet mit Depression. Also wenn man zu viel Sorgen hat, wenn man Schlafstörungen bekommt, wenn man sich nicht mehr so recht freuen kann oder auch zynisch wird. Das sind so deutliche Zeichen dafür.
Also man sollte diese Klimaangst ernst nehmen. Wie kann man damit umgehen? Und ja, wie schafft man es auch, dass sie eben einen nicht seelisch krank macht und man die Freude am Leben verliert dabei auch?
Ja, das ist eigentlich wie bei allen anderen Sorgen und Problemen, die wir Menschen ja nun mal irgendwie dauernd auch in unserem Leben haben. Es gehört schon dazu, das erstmal für sich anzuerkennen. Ja, mir macht das Sorgen. Ich habe Angst, weil das immer so wegzudrücken, dann schwelt das alles im Hintergrund und belastet mich im Grunde dauernd und irgendwann schlägt es dann doch zu, wenn dann noch irgendwas anderes draufkommt. Also ganz gut ist eigentlich, sich seinen Sorgen zu stellen und das erstmal so für sich hinzunehmen und dann Lösungen zu suchen. Ja, dass man erstmal sieht, okay, das Problem ist da, ich muss mich dem stellen und jetzt schaue ich, wie ich persönlich damit umgehe.
Sie haben für Ihr Buch auch mit zahlreichen Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen gesprochen und zitieren darin auch eine Psychotherapeutin, die sagt, die Klimakrise ist ein Thema wie der Tod. Wir müssen sie akzeptieren und lernen, damit umzugehen. Sie haben es angesprochen, man muss ein Stück weit ins Handeln kommen. Wie könnte das aussehen?
Ja, da gibt's schöne Strategien auch, dass man immer für sich so ein bisschen überlegt, was wäre denn jetzt eigentlich wichtig zu tun. Ja, vieles wissen wir ja, man sollte nicht so viel ins Flugzeug steigen, möglichst gar nicht. Man sollte weniger Auto fahren, man sollte mehr auch für die Artenvielfalt tun, haben wir eben schon besprochen, wie wichtig die ist. Also vielleicht, wenn man sich's irgendwie leisten kann, eher Biogemüse kaufen, nicht so viel Fleisch essen, vielleicht auch auf seinem Balkon oder im Garten Blumen pflanzen, die Bienen mögen. Es gibt ja genug Blumen, die sind für Insekten völlig nutzlos, wie zum Beispiel Forsythien, von denen haben die gar nichts. Aber da kann man sich schön beraten lassen. Also so, man weiß ganz viel, was man theoretisch tun sollte. Und dann ist es aber wichtig für sich auch zu schauen, wozu bin ich denn bereit? Ja, wenn ich dann mir eine Riesenliste mache, was ich alles tun sollte und habe aber auf nichts von dem wirklich Lust, dann ist es schon mal schlecht. Also besser, ich suche mir auch Dinge, wo es realistisch ist, dass ich die umsetze. Und vielleicht kann ich daran Freude finden, dass ich so denke, was kann ich beitragen? Ich mit meinem Leben. Und wenn ich auch vielleicht sage, nee, also ne, auf Fleisch verzichten geht gar nicht, dazu esse ich das zu gerne, aber vielleicht kann man dann trotzdem das Biofleisch kaufen, um einfach die Landwirtschaft nicht so zu belasten oder weniger essen und vor allem dafür sorgen, nicht so viel wegzuschmeißen. Also es ist wirklich erschreckend, wenn man schaut, 60% der Lebensmittel, die in diesem Land weggeschmissen werden, die schmeißen wir weg als KonsumentInnen. Das ist nicht der Rewe und der Lidl und die Bauern oder so, sondern das sind wir, weil wir zu viel kaufen, weil wir das vergammeln lassen. Und das wäre zum Beispiel auch ein Riesenbeitrag, wenn man da vernünftiger einkauft und vielleicht dann auch mal die Zucchini, die schon langsam anfängt zu schrumpeln, isst, statt sie wegzuschmeißen und was Neues zu kaufen.
Sie schreiben ja auch, die Klimakrise, und das merkt man auch in unserem Gespräch, ist aktuell wohl eine der größten Herausforderungen für uns Menschen. Trotzdem schalten viele Menschen bei dem Thema ab, auch gerade bei den Dingen, die wir angesprochen haben. Sie sagen, ich kann es nicht mehr hören. Wie kann man auch diese Menschen für das Thema interessieren und mitnehmen?
Ich glaube, auf eine positive Art. Ne? Ich kann das ja total verstehen, dass man denkt, ich tauche da lieber ab. Und manchmal geht mir das auch so, dass ich so morgens denke, oh Gott, der Trump, was hat er jetzt wieder gemacht, so ungefähr. Ich will es gar nicht wissen. Das kann natürlich für einen Moment mal eine gute Strategie sein, wenn man gerade selber schon so belastet ist durch andere Dinge, dass man da denkt, ich ziehe mich da jetzt mal kurz raus. Aber letztlich führt das zu einer kognitiven Dissonanz, wie man sagt, weil man weiß ja eigentlich von dem Klimawandel. Der läuft einem ja auch immer wieder über den Weg in solchen Tagen, an denen es heiß ist zum Beispiel. Und dann arbeitet das ja doch im Gehirn. Also wenn man sich da nur selber belügt und irgendwie den Kopf in den Sand steckt, das nützt halt nicht viel. Auch schon deshalb nicht, weil der Sand ja schon so heiß geworden ist. Also keine gute Strategie. Besser ist immer, sich dem öffnen. Ja, wie bei anderen Problemen im Leben auch, wenn ich ein Problem mit einer Freundin habe oder einen Ärger mit meinem Mann oder mit meinen Kindern oder mit dem Chef und irgendwas läuft nicht gut. Wegducken ist nie gut. Es ist immer besser, diese Dinge für sich anzuerkennen, sie anzusprechen und dann eben diese Lösungen zu suchen. Also was kann ich tun?
Und das muss auch nicht immer schmerzhaft sein, wenn es eben um den Klimawandel oder eben auch die Resilienz dagegen geht.
Nein, überhaupt nicht. Das kann total lustvoll sein, wenn ich mir eben erstens die Dinge raussuche, die mir eher leicht fallen, die ich ganz gut kann und wo ich auch sage, Mensch, jetzt Fahrradfahren tut mir doch auch selber besser, als mich wieder ins Auto zu setzen. Ich mache das auch. Und dann ist man ja auch hinterher stolz. Also man kann ja auch wirklich in seinem Kopf das so für sich sagen. Es geht gar nicht darum, dass ich hierzu irgendwas gezwungen werde. Ich will Fahrrad fahren oder ich möchte nicht so ein Tier essen, das so schrecklich gequält wurde, ne, bei seiner Aufzucht. Ich will das so. Und wenn man Dinge tut, ja gemeinsam zum Beispiel, also wenn man auch Menschen dafür gewinnt, die da mitmachen in der Familie. Ich bin zum Beispiel total stolz auf meinen nun 70-jährigen Mann, der bei uns immer kocht und der inzwischen ganz viel vegetarisch kocht, obwohl er auch so gerne Fleisch isst. Aber er macht das mit und das ist dann auch so was Schönes Gemeinsames, dass man auch gemeinsam eine kleine neue Welt entdeckt, was man denn zum Beispiel kochen kann. Wenn man mal an die Stadt Paris zum Beispiel denkt, die haben ja sich sehr umgestellt, haben in der Innenstadt extrem Verkehr begrenzt und so weiter, damit sie eine lebenswertere Stadt haben. Also man kann wirklich Klimawandel auch zum Anlass nehmen, ein lebenswerteres Leben mit weniger Gestank, mit weniger Autos, mit mehr Grünfläche, mit mehr Wasser in der Stadt. So als eine Stadtgesellschaft anstreben. Und das insofern hat es so viel Positives, ja, wenn man sich die Dinge rauspickt, die gut sind.
Sie sagen ja, die Klimakrise ist bereits zur Gesundheitskrise geworden. Nehmen wir zu wenig wahr und ernst, dass die Veränderungen des Klimas und unserer Umwelt bereits auch heute schon unserer Gesundheit zusetzen und schaden und nicht erst in Zukunft? Was sagen zum Beispiel die Prognosen, wie hoch die Zahl der Hitzetoten in Deutschland in Zukunft sein könnte?
Ja, das könnten in den nächsten Jahren immer mehr Menschen werden. Das sind ja jetzt schon in manchen Jahren 8.000 oder 10.000 Hitzetote. Und das können leicht 20.000 bis 30.000 werden, je nachdem, wie sich der Klimawandel entwickelt. Aber natürlich sind Hitzetote auch keinesfalls die einzigen Toten sozusagen, die es geben kann. Wir wissen ja auch, es gibt einfach große Umweltphänomene, die im Klimawandel immer stärker werden, wie eben zum Beispiel Stürme oder auch Hochwasser. Wasser und auch das bringt Probleme mit sich.
Also man sollte den Klimawandel und die damit einhergehenden Folgen für unser Leben und unsere Gesundheit ernst nehmen. Brauchen wir zum Beispiel auch mehr Notfallpläne, wenn es eben um die Hitze geht oder, wie Sie sagen, Unwetter, Stürme und Hochwasser?
Ja, unbedingt, denn das wird immer weiter zunehmen, das weiß man. Von daher müssen wir uns da besser aufstellen. Also wir haben ja nun auch genug erlebt, wie diese schlimmen Hochwasser Leben kosten. Das haben Sie auch im Saarland erlebt. Noch stärker war das an der Ahr und wo natürlich auch die Politik ja viel zu spät reagiert hat. Gerade auch beim Thema Hitze. Da hat schon die letzte Regierung, die Ampelregierung, einen Hitzeschutzplan angestoßen. Aber andere Länder sind da viel weiter. Nach dem Hitzesommer 2013 hat Frankreich sofort einen breiten Hitzeschutzplan ins Leben gerufen, dass auch klar ist in Krankenhäusern, wie muss man denn umgehen, wenn so eine Hitzewelle ist und was wird man sofort aktivieren, wo muss man vorsichtiger sein, was muss man vielleicht abschalten, um auch Energie und Wärme zurückzuhalten. Und da brauchen wir noch mehr. Also wir sind da immer noch so ein bisschen blind auf diesem Auge, weil wir immer noch denken, Sommer ist was Schönes.
Haben wir uns da ein Stück weit zu lange auch zu sicher gefühlt, sodass wir gar nicht mehr wissen, wie wir uns zum Beispiel bei einem starken Unwetter, Sturm oder Hochwasser richtig verhalten sollen?
Ja, wir leben ja nun auch wirklich in gemäßigten Regionen in Deutschland, das muss man ja schon sagen. Und dann haben wir immer besser gebaut. Und gerade als Kind von der Nordsee, die Stürme, die waren früher schon zum Teil beängstigend. Dann flogen immer die Dachziegel runter und das passiert ja heute kaum noch. Aber da Stürme schlimmer werden, die Hochwassergefahr steigt, auch Blitze häufiger werden, sollten wir wirklich ein bisschen besser wieder damit umgehen lernen. Also, dass Menschen bei Sturm aufs Dach klettern, weil sie meinen, sie müssen da noch eine Luke schließen oder nicht. Immer wieder diese Blitztoten, die dann doch noch in die Berge gehen bei einem schlimmen Unwetter und da womöglich noch Metall anfassen an den Steigen oder so. Da sind wir manchmal wirklich auch nicht mehr gut ausgebildet. Und wir sollten das wirklich lernen. Bei Blitz gehört man ins Gebäude, keinesfalls draußen bleiben. Und wenn man in den Bergen ist, sich möglichst hinhocken mit breit auseinanderstehenden Füßen. Also es gibt ja genug, was man da wirklich sich nochmal erarbeiten kann, auch wie man damit umgeht, wenn es plötzlich zu Fluten kommt, dass man dann bald aus dem Auto steigt, weil ein Auto einfach wahnsinnig gefährlich ist, wenn man darin eingeschlossen wird, dass man keinesfalls in den Keller geht, denn auch wenn da nur ein paar Zentimeter, also 20 Zentimeter Wasser sind, kriegt man ganz schnell die Tür nicht mehr auf gegen diesen Wasserdruck. Das sind, glaube ich, Dinge, mit denen wir uns mehr auseinandersetzen sollten, um Leben zu retten.
Und auch den Anweisungen der Rettungskräfte und denen, die davon was verstehen, eben ja, folgen.
Oh ja, also das ist natürlich auch was, was Resilienz macht, dass man Vertrauen in die Menschen hat, die was davon verstehen und dass man, genau wie Sie sagen, denen folgt und nicht meint, man weiß es besser.
Sie beschäftigen sich in Ihrer Arbeit als Journalistin und Autorin schon seit vielen Jahren mit den Themen Gesundheit und Resilienz, also der seelischen Widerstandskraft in Krisen. Sie haben vor einigen Jahren auch einen Bestseller darüber geschrieben, haben sich aber jetzt lange davor gedrückt, sich mit dem Thema Klimawandel und Klimaresilienz auseinanderzusetzen. Warum?
Ja, genau. Also beruflich jedenfalls. Im Privaten ist mir das natürlich total bewusst. Und ich habe irgendwie schon in den 80er Jahren meine Baum-ab-Nein-Danke-Sticker am Pulli getragen und Joghurtdeckel gesammelt und so Umweltschutzpapier benutzt. Also das Thema Umwelt liegt mir schon lange am Herzen. Aber so als Journalistin auch noch einzutauchen in das Thema Klimawandel, da habe ich auch so ein bisschen gedacht, ich drücke mich davor. Das belastet mich nur noch mehr, mich immer mit diesem schrecklichen Thema zu beschäftigen. Ja, und dann hat sich das geändert, weil einerseits immer klarer wurde, der Klimawandel ist eben nicht nur ein Physik-, ein Umwelt-, ein Atmosphärenwissenschaftler-Thema, sondern ein Gesundheitsthema. Insofern kam mir das im Grunde schon immer näher, weil ich ja für Gesundheitsthemen zuständig bin und habe dann im Grunde vom Verlag die Bitte bekommen, schreiben Sie doch mal was über Klimaresilienz. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt tauche ich da ein.
Was genau steckt da dahinter, hinter Klimaresilienz?
Ja, die Resilienz ist ja eben der Begriff, Begriff für Widerstandskraft und gemeint ist damit in der Regel psychische Widerstandskraft. Ne? Wie gehe ich mit Krisen und Herausforderungen um? Warum ist es auch so, dass es Menschen gibt, die nach einer Scheidung, nach einer Krebsdiagnose, nach einem Finanzcrash oder Arbeitslosigkeit eine Depression bekommen und krank werden und ihren Lebensmut verlieren und andere, die stecken das weg? Also die sind natürlich auch nicht happy und gehen auch durch ein Tal, aber danach sind sie wieder im Leben. Und da sagt man, das ist halt die Resilienz, dass man mit Krisen umgeht und am Ende aber daraus gesund hervorgeht. Und von daher, ja, passt das auch bestens auf die Klimakrise, die man nun wirklich als eine der, ja, oder vielleicht die größte Krise unserer Zeit schreiben kann. Auch da geht's drum, wie gehen wir denn gesund daraus hervor, psychisch wie körperlich. Und darum passt der Begriff Klimaresilienz super.
Und Sie sagen ja, das ist erlernbar. Also der Umgang mit Krisen, eben auch wenn es um das Klima geht, auch noch als Erwachsener?
Ja, also auf jeden Fall. Das ist zwar gut, wenn man schon Kindern beibringt, mit Krisen umzugehen. Und das tun gute Eltern ja auch immer, indem sie sagen, ach komm, jetzt steh wieder auf. Das wird schon wieder, ja, durch solche Sätze. Das ist im Grunde auch schon resilienzsteigernd, weil man den Optimismus nährt und die Hoffnung auf die Zukunft und so. Und das funktioniert aber auch beim Thema Klima genauso. Also auch hier gelten ganz ähnliche Strategien wie bei anderen Herausforderungen im Leben, eben auch den Blick in die Zukunft, also die Hoffnung bewahren, auch den Optimismus, indem man zum Beispiel zurückschaut und sagt, es gab auch schon andere Krisen, die wir bewältigt haben, wie das Ozonloch, ja, in den 80er, 90er Jahren, was ja bedrohlich groß wurde und dafür sorgte, dass hier immer das Hautkrebsrisiko immer weiter stieg und da hat man dann von einem Tag auf den anderen im Prinzip diese FCKW verboten und das Ozonloch ist dann wieder deutlich geschrumpft. Also dass man da auch so ein bisschen Hoffnung dann doch noch in die Menschheit hat, auch wenn man momentan manchmal verzweifeln mag, wie wenig sich politisch tut.
Ist es auch mit ein Grund, dass Sie sagen, das Schreiben an Ihrem Buch Klimaresilienz hat Ihnen gut getan, auch wenn Sie zugeben, dass es nicht immer leicht war, das Gehirn da auf das Positive zu fokussieren?
Ja, absolut, weil ja im Grunde das einen stark macht. Also erstens, dass man gut informiert ist, dass man weiß, wie ist denn die Lage, ja, und zweitens, dass man dann eben in dieses Handeln kommt, also Psychologen sprechen auch von Selbstwirksamkeit, dass man für sich sieht, wie kann ich denn wirksam sein, was kann ich an meiner persönlichen Situation zum Positiven wenden, was kann ich auch beitragen insgesamt gegen den Klimawandel. Also es ist ja keine Frage, dass die Politik am größeren Hebel sitzt, ja, dass die das sein müsste, die hier was tut für das Klima und gegen eine Verschlechterung. Aber auch wir als Verbraucher können eben viel tun, indem wir Kaufentscheidungen fällen. Wenn man jetzt heute mal sieht, wie viel Bioprodukte es im Supermarkt gibt, ja, das war doch früher gar nicht da. Da musste man in irgendwelche speziellen Ökoläden fahren. Und heute ist es so, dass Menschen das eben wollen. Und darum bieten es die Supermärkte auch an und auch die Politik wird Dinge tun, die ein Großteil der Menschen will. Also je mehr wir werden, die wir uns einsetzen für diesen Planeten und seine Zukunft, desto mehr wird uns auch die Politik hören.
Also da haben wir durchaus einen Hebel, um eben auch Einfluss zu nehmen durch unsere Kaufentscheidung. Was würden Sie sagen, was für Chancen stecken da vielleicht auch drin, dass wir den Klimawandel und den Umgang damit ernster nehmen?
In jedem Fall stecken da die Chancen drin, dass wir unser persönliches Verhalten ein Stück weit anpassen und dadurch einen Druck ausüben. Also das ist immer so, dass Politik dann Entscheidungen trifft, wenn Menschen die wollen. Also es gibt da natürlich ganz klar den Druck auf die Politik. Und wir sollten uns da gar nicht so klein machen als Verbraucher und Verbraucherinnen und immer denken, die da oben. Nee, wir haben sie, diese Selbstwirksamkeit und wir sollten sie leben, indem wir die Dinge einfordern. Und indem wir uns auch andere Menschen suchen und vielleicht auch so kleine Keimzellen sind für die Idee. Ja? Man muss ja gar nicht andere dauernd belehren und sagen, oh, wie kannst du nur und ehrlich, du fliegst jetzt nach Kalifornien oder was weiß ich. Sondern man kann ja für sich sagen, also nein, ich mache diesen Sommerurlaub an der Nordsee, weil ich möchte nicht ins Flugzeug steigen. Oder ich mache das jetzt immer so, ich mache das so, dass man von sich selber redet und damit vielleicht auch andere Menschen auf gute Ideen bringt.
Oder dann eben ein Stück weit mitnimmt. Was hat das für Sie verändert, dass Sie sich jetzt doch mit dem Thema so beschäftigt haben?
Ja, dass ich noch mal mehr weiß und dass ich auch ein bisschen besser für mich selber sortieren kann, was ich in der Hand habe. Und tatsächlich habe ich jeden Tag viele kleine Dinge, wo ich noch sorgsamer bin. Also ich spare zum Beispiel sehr viel mehr Wasser. Da habe ich früher immer eher so gedacht, ah ja, ne, wir haben hier ja eine gute Versorgung in Deutschland. Aber es ist eben nicht so. Die Grundwasserspiegel sinken. Und wenn wir hier dazu beitragen wollen, dass unsere Natur weiter auch gut versorgt werden kann, dann muss man selber auch Wasser sparen, damit man vielleicht auch mal den Baum vor seiner Tür gießt oder den Eichhörnchen und den Vögeln Wasserschalen hinstellt. Und da muss man auf anderer Seite sparen. Und das sind natürlich auch so kleine Dinge, wo man jeden Tag seinen kleinen Beitrag leisten kann. Das ist dann so ein bisschen, man erdet sich dadurch auch, weil man einfach sieht, was man Gutes im Kleinen beitragen kann. Und von daher fühle ich mich sehr viel wohler inzwischen wieder mit diesem Thema.
Also wieder ein Beispiel dafür, dass es nicht immer schmerzhaft sein muss. Danke, Frau Bernd, dass Sie heute ja die Folgen des Klimawandels uns aufgezeigt haben, aber uns eben auch einfach Lösungsmöglichkeiten für einen Umgang mit an die Hand gegeben haben. Danke für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Aus dem Leben, der SR3-Talk am Dienstagabend ab 18.10 Uhr. Gibt's auch zum Nachhören auf sr3.de, auf YouTube und in der ARD-Audiothek.